Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive und mein Name ist Micho. Tja, und ihr hört mich heute leider alleine. Zumindest den ersten Teil dieser Folge. Wir haben tatsächlich massive terminliche Probleme. Deswegen kommt die Folge dieses Mal auch so spät raus. Und wir haben erst für Freitagabend einen Gast gekriegt und wir wollten nicht schon wieder auf einen Gast verzichten. Und deswegen wird im zweiten Teil der Marvin dazu stoßen, aber deswegen kommt die Folge halt so spät raus. Ja, ihr müsst also mit mir allein verzichten und auf meine Gedanken zum Saints-Spiel müsst ihr Vorlieb nehmen. Ach, sortiert euch selber, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, schnacken wir gar nicht lange, legen wir los. So, und fangen wir dann erstmal mit Moves an. Und zwar haben die Miami Dolphins ja Kean Smith und Hayden Rookie gecuttet, um Platz im Roster zu machen für die Rückkehr von Darren Waller und Austin Jackson. Und Rookie wurde von den Detroit Lions geclaimed. Aber Kean Smith hat den Waiver Wire gecleared, ist komplett durch und konnte ja wieder jetzt zu uns in den Practice Squad kommen. Der ist in dieser Saison bei uns in 11 Spielen hat er gespielt, hat dabei 2 auf dem Right Guard auf der Right Guard Position gestartet sogar. Und um ihm Platz zu machen, haben die Dolphins Braden Daniels vom Practice Squad, auch ein O-Liner, entlassen. Das war ein früherer 4th-Runden-Pick von den Commanders 2023. Aber der ist nicht einmal aufgelaufen. Die zweite News ist, dass Bradley Chubb, seines Zeichens unser Outside-Linebacker, Edge-Rusher Bradley Chubb, halt für den Walter Payton NFL Man of the Year Award 2025 nominiert wurde. Den Preis gibt es halt seit 1970 und da würdigt der Spieler, die halt eben nicht nur auf dem Spielfeld herausragende Leistung bringen, und man muss sagen, dass Bradley Chubb trotz all der Schwäche immer noch gute Leistung bringt, sondern auch einen positiven auf ihre Gemeinschaft außerhalb des Spiels haben. Dies ist Chubbs erste Nominierung, aber der hat sich schon lange vor seinem ersten Einsatz in der NFL für die Community engagiert. Und so gründete er im Jahr 2017 zusammen mit seinem Bruder Nick Chubb die Chubb Foundation. Und die Mission dieser Stiftung ist es, Jugendliche zu ermächtigen, ihr volles Potenzial entfalten. Und zwar gibt es da verschiedene Programme. Name of the Game, das ist Chess in Real Life. Das ist ein Programm, das von einem Schachmeister geleitet wird und Kindern strategische Lebenskompetenzen wie kritisches Denken und die Bedeutung von Arbeitsethik vermittelt. Außerdem gibt es noch Moving the Needle. Das ist ein Programm zur finanziellen Bildung, das Kindern das Sparen, Budgetieren und Investieren von Geld näher bringt. Und Effecting Change Through Entrepreneurship. Das ist ein Lehrplan, halt eben, der darauf abzielt, Schülern zu helfen, Geschäftsideen eben zur Verbesserung oder zur Hilfe der Community zu entwickeln. Ja, jeder der 32 Nominierten bekommt auf jeden Fall schon mal eine Spende von 55.000 US-Dollar in seinem Namen für eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl. Und der Gewinner bekommt 265.000 für seine bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation. Und natürlich den Walter Payton Man of the Year, den darf er für den Rest seiner NFL-Karriere auf seinen Trikots tragen. Und alle 32 Nominierten bekommen einen Helmaufkleber. Im letzten Jahr hat ihn Arik Armstead von den Jacksonville Jaguars gewonnen. Ja, andere Berühmte sind halt eben auch Dan Marino, unter anderem Dak Prescott, Larry Fitzgerald, J.J. Watt, Drew Brees, Peyton Manning. Also wenn Chubb den Preis gewinnt, wird er der 4. Dolphin sein, der diesen Preis kriegt. Und zwar nach Jason Taylor, Dan Marino und Dwight Stephenson. Wir drücken ihm auf jeden Fall schon mal die Daumen. So, das war's soweit von den News. Und dann gucken wir uns jetzt mal oder wenden uns jetzt mal dem Spiel der letzten Woche gegen die Saints zu. So, und kommen wir mal zu den Positivsten. Miami hat das 3. Spiel in Folge gewonnen. Und zwar haben wir gegen die Saints mit 21-17 gewonnen. Und dann wollen wir uns das Spiel jetzt auch mal im Detail angucken. Also, wir haben einen starken ersten Drive zuerst abgeliefert. Das fing schon damit an, dass es ein sehr starker Return von Malik Washington war. Dann Devin A-Chain, der einfach Yard für Yard sammelte, aber auch Jalen White, der auch Yard sammelte, Tua, der trotz eines Sacks tatsächlich auch mit Pässen kam. Es gab auch einen schlechten Snap und trotz allem bekam Miami es hin, das alles zu überwinden und endete letztendlich mit einem 29-Yard-Run von A-Chain bis in die Endzone und Miami führte. Und ich sag mal direkt, das war der beste Drive des ganzen Spiels. Die Saints hatten das Problem, dass sie keinen First Down hinkriegten. Zach Sieler stoppte sie bei der ersten Possession. Die zweite Possession von Miami war auch relativ schlecht. Aber auch bei der zweiten Saints-Possession hatten wir Jordan Brooks, der den Run stoppte. Tyrell Dodson, der einen Pass unterbrach. Das heißt, die Defense hat zu dem Zeitpunkt schon dafür gesorgt, dass Miami einfach relativ ungefährdet war. Aber auch in der dritten Possession hat Miami nichts wirklich hinbekommen. Da fehlt einfach die Konstanz. Ja? Dann gab es wieder Zeke Biggers, der in der dritten Possession der Saints einen Sack gemacht hat. Und so war auch die dritte Possession der Saints ohne ein First Down. Die vierte Possession von Miami war dann wieder besser. Kurz vor dem Ende des ersten Viertels gab es dann einen 16-Yard-Pass von Tua auf Cedric Wilson Jr., der anscheinend mittlerweile klar Receiver Nummer 3 ist. Ein 34-Yard-Pass von Tua auf Waller. 9-Yard-Run von Ollie Gordon und ein 5-Yard-Run von A-Chain. Um an der Stelle auch nochmal darauf hinzuweisen, wir haben ja noch Nick Westbrook-Ikhine, anscheinend eine klare Fehlverpflichtung. Aber da sollte man nicht so den Stab drüber brechen, sowas gibt es immer wieder und sowas kann immer wieder passieren. Naja, trotz allem konnte Miami dann in seiner vierten Possession das immer noch nicht den Sack zumachen, sondern hat ein Field Goal geschossen. Und so führte Miami halt eben 10-0. Aber dann vierte Possession der Saints. Die Saints schaffen ihr erstes First Down, kommen so bis an die 49-Yard-Linie von Miami, aber dann schafft Minka Fitzpatrick einen Strip-Fumble, den Sieler wieder recovered. Und an der Stelle kann man schon sagen, es ist wieder nicht die Offense, die uns Spiele gewinnt, sondern die Defense. Und vor allen Dingen die Interior Defense Line, die Front 7. Wir gewinnen die Spiele an der Line of Scrimmage und da, wo wir unsere Probleme hatten, das wird immer besser. Aber wieder kommt Miami bis kurz vor die Endzone und schafft es nicht, bei Dritter und Goal den Ball über die Goal-Line zu bringen. Wir haben ein gutes Run-Game, aber Tua ist nach wie vor dann sehr off-Target gewesen. Es fehlt die Accuracy und das ist nichts Gutes. Dadurch haben wir wieder nur ein Field Goal geschossen, führen 13-0. Und auch dann ging es wieder los mit den Saints. Hier sah es so aus, als ob die Defense erstmal dann doch Schwierigkeiten bekämen, aber sie stoppte die Saints, als es nötig war. Und dann vor allen Dingen, das Ganze endete mit einer Interception durch Rasul Douglas, der meiner Meinung nach mittlerweile genug gezeigt hat, um auch im nächsten Jahr bei uns zu sein. Der halt eben diese Interception 38 Yards als Return gemacht hat, was dazu führt, dass Miami vor der Halbzeit, relativ kurz vor der Halbzeit, ja, das heißt 2 Sekunden vor der Halbzeit im Prinzip, 16-0 stellt. Das ist schon bitter und so geht's in die Halbzeit. Und man sieht zur Halbzeit schon, die Defense gewinnt das Spiel, Tua ist off target. Naja, aber dann kommen die Saints wie die Feuerwehr aus der Pause. Man sieht schon, dass die Saints umgestellt haben, viel Tempo benutzen, um Miami daran zu hindern, irgendwie ihre Defense zu ändern und sie attackieren halt mit dem Laufspiel. Das führt direkt dazu, zu einem Touchdown-Pass auf Olave von Tyler Shock, der dann auch noch eine Two-Point-Conversion macht. Und so führt Miami halt eben 16-8. Und im dritten Spiel, im dritten und vierten Viertel stellt Miami die Offense quasi ein. Sie machen so gut wie nichts mehr. Tua ist komplett daneben. Man muss mal überlegen, nach der ersten Possession ist Tua 7 von 15 für 93 Yards, eine Interception, ja, und einem Passer-Rating von 39. Schlechter geht's kaum noch. Auch hier, auch wir können uns bei der Defense bedanken, in diesem Fall vor allen Dingen bei Job Robinson, der Tyler Shock wieder sackt, dass das Ganze nicht schlimmer geendet ist. Denn, Miami hat sich quasi dem Niveau eines Zwei-Siege-Teams angepasst. Und das Zwei-Siege-Team spielt kompetitiv. Wir kommen dann ins vierte Viertel. Bis Miami tatsächlich dann ja auf 19 zu 8 stellen kann durch einen Field Goal. Auch hier ist es wieder so, A-Chain 20 Yards bei 3 Runs, aber von der 10-Yard-Linie aus versucht Miami 3 Pässe hintereinander. 2 Incompletions, 1 Sack, kommt zu einem Field Goal. Die Frage ist, warum ist Mike McDaniel vom Laufspiel weggegangen? Schwer zu wissen, aber auch A-Chain braucht mal eine Pause. Und A-Chain kann nicht der Einzige sein, auf den wir uns das ganze Spiel über verlassen. Letztendlich schießen die Saints dann ein langes Field Goal. Wahrscheinlich haben sie dann doch Angst vor unserer Defense. Ja, und wir haben ja die Offense komplett eingestellt. Es steht 19 zu 11. Und wir schaffen es wieder nicht, einen First Down zu erlaufen. Ja, da frage ich mich auch, was Ollie Gordon da gemacht hat. Er ist unser Powerback. Es geht um weniger als ein Yard. Dann soll er das doch schaffen. Die Saints schaffen dann letztendlich ich weiß nicht, wie er ausgesprochen hat, wie er dann einen Touchdown-Pass fängt. Und dann versuchen die Saints halt eben ihre Two-Point-Conversion, kriegen noch eine Strafe und Minka Fitzpatrick fängt den Pass, läuft ihn zurück, 21-17 zu dem Zeitpunkt. Und dann sollte das Spiel eigentlich so gut wie vorbei sein, denn es kommt zu einem Kuriosum. Die Saints schießen einen Onside-Kick, der hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit in dieser Saison von unter 5% oder um die 5%. Angeblich hat ein Miami-Spieler dann den Ball berührt, was nirgendwo zu sehen war. Das war wirklich ein schlechter Call von den Schiedsrichtern. Und so bekommen die Saints nochmal den Ball, aber schaffen es halt nicht, neues First Down zu erzielen. Ja, und das war dann die Geschichte des Spiels. Und es war deutlich knapper, als es hätte sein sollen. Und unsere Defense hat am Anfang sehr viel Sorgen gemacht. Tatsächlich kann ich nicht sagen, dass unsere Defense jetzt diejenige ist, die wir für irgendwas die Schuld geben sollen. Erstmal hervorheben möchte ich natürlich Devin A-Chain. Der ist jetzt im dritten Jahr. Er hat 1034 Rushing Yards jetzt in dieser Saison. Das ist das erste Mal, dass er 1000 Yards geknackt hat. Er wird Ricky Williams Franchise-Rekord von 1853 Yards aus 2002. Den wird er nicht knacken. Aber er wird einer der besten oder ist jetzt schon einer der besten Running Backs in der Geschichte von Miami. Das Problem ist, erstens, alles allein einem Running Back aufzubürden, wird nicht funktionieren und wir werden ihn verheizen. Dann kommt A-Chain in sein viertes Jahr, sein Vertragsjahr. Wir werden ihn teuer bezahlen müssen und die Frage ist, ob es sich lohnt, einen Running Back derart teuer zu bezahlen. Gerade einen Running Back, der derart von seinem Speed auch lebt. Und das kann nämlich ganz schnell runtergehen, dass der Speed runtergeht. Ich denke an verschiedene Three-Down-Backs, die auch im Passing-Spiel zu gebrauchen waren, die tatsächlich nach ihren Rookie-Verträgen nicht mehr zu gebrauchen waren. Nehmen wir Le'Veon Bell damals von den Pittsburgh Steelers als warnendes Beispiel. Es gibt auch zahlreiche Spieler, die waren jetzt keine Three-Down-Backs unbedingt, Jay Ajayi, Lamar Miller, die wir damals getradet haben. Auch das würde bei uns Sinn machen. Ich glaube also tatsächlich, und ihr habt das zuerst gehört, dass Devin A-Chain nächstes Jahr seine letzte Saison bei Miami spielt. Und das ist gut so. Wenn man für ihn vorher noch was kriegen sollte, das sage ich wiederholt, wäre es gut, ihn abzugeben. Aber Stand jetzt ist er der beste Spieler, den Miami hat. und auch etwas Gutes, was man aus dem Spiel gegen die Saints herausholen kann. Was richtig übel war, war mal wieder unsere O-Line. Man muss mal überlegen, die Saints hatten bis zu dem Spiel 24 Sacks. Damit waren sie 17. in der NFL. Ja? Gegen die O-Line und nicht nur gegen die O-Line, auch gegen den Tua Tagovailoa, der kein Gefühl für den Pass-Rush hat, der Sacks schlecht vermeiden kann, gab es 4 Quarterback-Sacks. Jordan hatte 2, Cameron Jordan, Brian Breesy hatte 1 und Chase Young hatte 1. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass eine Tour auch unsicher wird. Also das hilft ihm nicht. Die O-Line ist eine Sache, die dringend gefixt werden muss, unabhängig vom Quarterback, die wir haben. Ja, und Tua spielt halt einfach, hat einfach wieder ein schlechtes Spiel gemacht. 12 von 23 Pässen an den Mann gebracht, 157 Yard, kein Touchdown, wieder eine Interception. Der hat jetzt 14 Interception in einem Jahr geworfen. Und es sind noch ein paar Spiele. In seiner schlechtesten Saison hat er 14 in der gesamten Saison geworfen. Die Regression ist tatsächlich alarmierend. Man muss sich darüber Gedanken machen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber man muss sich deutlich drüber Gedanken machen. Wenn ich noch positiv erwähnen möchte, ist unsere Interior D-Line. Zeke Biggers, Jordan Phillips, auch Kenneth Grant, Zach Zieler halten die Line, machen gegen den Run dicht, sorgen für Pressure. Das ist schon richtig gut. Übrigens, gerade die Geschichte, und nein, ich möchte mich jetzt nicht als großen Kenner oder sowas etablieren, aber gerade Jordan Phillips und Zeke Biggers beweisen meiner Meinung nach, dass man keinen, oder in der Regel keinen Defensive Tackle Top 15 picken sollte. Weil man kriegt das Niveau zu den Defensive Tackles in den späteren Runden, ist der Niveauunterschied nicht so hoch. Dann lieber in was anderes investieren. Gut, es ist natürlich nicht immer so einfach. Auch Kenneth Grant wird langsam besser, im Gegensatz zu Savvy. Der wird auch besser, aber schlechter ging es ja auch nicht mehr. Ich denke, in der O-Line haben wir uns verdraftet, wobei man vorsichtig sein muss. In der ersten Season ist es immer leicht, einen Spieler abzuschreiben, der später vielleicht noch gut wird. Kenneth Grant fängt sich ein bisschen, ist jetzt aber auch kein Top-13-Pick, aber wir hatten ja nun auch keine andere Wahl. Wer schlechter gespielt hat, ist tatsächlich Ollie Gordon. Das war tatsächlich nicht sein bestes Spiel. Gut, es sind Rookies. Ich denke, Rookies dürfen Fehler machen, Rookies dürfen besser werden. So, wir haben jetzt 3 Siege in Folge. Lass uns nicht über sowas wie Playoffs reden. Das ist illusorisch. Wir haben keine Chance auf die Playoffs. Wir stehen jetzt 5-7 und mich würde mal eure Meinung interessieren. Viele Fans, auch von anderen Franchises, sagen jetzt, hey, am liebsten kein Spiel mehr gewinnen, denn dann kriegen wir einen besseren Draftpick. Es ist allgemein bekannt, dass ich das etwas anders sehe. Ich will immer jedes Spiel gewinnen und ich sage immer, dass eine hohe Draftposition nicht garantiert, auch einen guten Spieler zu draften. Das haben auch die Dolphins, aber auch andere oft genug bewiesen. Die Quarterback-Klasse, für die man einen hohen Pick braucht, ist dieses Jahr sowieso nicht so gut. Das heißt, ich würde tatsächlich dieses Mal keinen Quarterback im Draft holen wollen. Aber lass uns das mal kurz vorwegnehmen. Wir spielen jetzt bei den Jets Monday Night, meine ich, ist es, ne? Oder ist es, oh, ich weiß es gar nicht genau. Das müsste ich gleich nachgucken, das werde ich gleich auch noch nachgucken, bevor Marvin kommt. Nee, es ist nicht Monday Night. Monday Night ist gegen die Steelers, genau. Wir spielen also um 19 Uhr bei den Jets. Das Spiel gewinnen wir. Dann stehen wir 6-7. Dann spielen wir bei den Steelers Sunday Night. Und tatsächlich glaube ich, dass uns da die Defense extreme Probleme macht. Ich glaube, dass wir das verlieren. Dann spielen wir Bengals gegen Dolphins im Sunday Night Game. Da muss die Offense von Miami einen Ordnungsschritt nach vorne machen, um Shootout zu gewinnen. Denn ich glaube nicht, dass die Defense trotz allem die Offense der Bengals halten kann. Ich tippe es als Niederlage. Insgesamt stehen wir jetzt also nach meiner Rechnung 6-9. Dann spielen wir zu Hause gegen die Buccaneers und dann bei den Patriots. Also meiner Meinung nach, wenn ich mir das Ganze so angucke, befürchte ich, dass das einzige Spiel, das wir gewinnen werden, das jetzt gegen die Jets ist. Dann stehen wir 6-11. Das heißt, ja, ich will gegen die Jets gewinnen. Laut Tankerton würde Miami an Position 12 picken. Voraussichtlich, ich sehe uns tatsächlich etwas höher picken, weil mit 6 Siegen, Cincinnati wird wahrscheinlich noch mehr Siege holen. Atlanta wird knapp, aber ich sehe uns halt irgendwo bei 10. Also wir haben den Unterschied zwischen 10 und 12. Dann wollen wir doch mal ganz kurz gucken noch, welche Spieler, nur damit ihr schon mal gehört habt, in der Range so 10 bis 12, sagen wir mal 8 bis 12, für uns realistisch wären und warum. So, ich will jetzt nur so ein paar Namen erwähnen. Wir hätten da zum Beispiel Caden Proctor, großer Frame, Power im Laufspiel, guter Anker gegen Bull Rush, muss man noch ein bisschen von der Technik her machen, könnte gut für uns als Outside-Zone-Team sein, das könnte einer sein. Dann haben wir noch Francis Maigua, wenn es um die O-Line geht. Sehr explosiv, athletisch. Right Tackle. Auch ein Offensive Tackle. Aber Tackle, weiß ich nicht, ob wir die holen sollten. Es gibt noch den Edge Rusher Kirt Keeley. Bend Rusher, klassischen Closing Speed. Aber der wird wahrscheinlich vorher weg sein. Defensive Backs hätte ich noch welche. Im Angebot, dann nehmen wir doch mal, ja, Evian Terrell von Clemson, der könnte ein Cornerback sein, den wir dementsprechend holen könnten. Mansur Delane von LSU könnte einer sein, den man auf dem Zettel haben sollte, also Cornerback. Und John Tyson, Wide Receiver von Arizona, der ist ein sehr guter Route Runner und auch wieder schnell, passt also ein bisschen zu unserem Speed und ist relativ groß, aber ich gehe auch davon aus, dass er vorher weg sein wird. Als Wide Receiver hätten wir sonst vielleicht noch Carnell Tate und Zachariah Branch, aber vor allen Dingen Carnell Tate, Route Tempo, schnell, auch physisch, kann Outside gewinnen. Aber weswegen ich das vor allen Dingen angesprochen habe, ich möchte das Augenmerk auf einen Spieler lenken, der nicht besonders bekannt ist. So, und zwar möchte ich tatsächlich doch das Augenmerk auf einen Quarterback lenken, der im Moment noch stark unterschätzt wird. Und nein, ich prophezeie nicht, dass er gehen wird, dass er in der ersten Runde gehen wird, dass er überhaupt hochgehen wird. Ich prophezeie auch nicht, dass er bis zu uns fällt. Aber das ist ein Quarterback, den ich zumindest mal interessant finde und den ich einen Shot wert finden würde. Und zwar reden wir von Lenore Seller, Quarterback von South Carolina. Wie soll ich das verraten? Er ist ein Dual-Threat-Quarterback. Bei jedem Snap kann er Big Plays kreieren. Hat eine entsprechende Power und selbst gute Größe. Er bricht Tackles, rettet dementsprechend auch Plays mit seinen Füßen trotz Druck. Hat ein gutes Gefühl für Fastwash und behält den Blick dabei aber downfield. Ist halt sehr gut im on the run. Das heißt, er hat eine riesige Armstärke, ein Armtalent, womit er auch aus dem Lauf heraus und aus unvorteilhafter Position heraus werfen kann. Alles Sachen bisher, die Pua Tua nicht kann. Ist halt ein Runner. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Josh Allen vom Laufstil her. Aber jetzt kommt der Nachteil im Vergleich zu Tua. Der braucht noch einiges an Arbeit als Pocket Passer, braucht schnellere Reads. Der wartet halt sehr, hält den Ball teilweise sehr lange. Aber er hat halt eben auch Touch. Er wirft nicht nur Bomben, sondern er wirft auch angenehme, gute Bälle. Hat eine vergleichsweise gute Accuracy und gutes Ballplacement. Da hat er sich auch deutlich bisher immer gesteigert. Und wenn man dann noch seine Fußarbeit weiter verbessert, sollte das auch noch besser werden. Der hat ein hohes Upside als NFL-Starter. Wir werden sehen, wo er läuft. Einfach nur, damit ihr das Augenmerk mal auf den gerichtet habt. So, jetzt habt ihr mir lang genug alleine zugehört. Ich würde sagen, jetzt holen wir mal den Marvin dazu. Ja, und da ist der Marvin auch schon. Hallo Marvin, willkommen. Ich sage immer schön geliebter Feind, weil auch wenn unsere Rivalität total hoch ist, gerade mit der Gangrene Germany verbinden uns dann doch eine Fanfreundschaft. Aber du warst noch nie zu Gast bei uns, Marvin, oder?
Hi Rico, ja, nee, also ich war bis jetzt bei euch noch nie zu Gast. Ich war bei uns auch nur ein paar Mal im Podcast selber, war eher der aktive Zuhörer bei uns, aber aufgrund vom personellen Mangel haben wir jetzt mal ein bisschen aufgestockt und habe mich irgendwie da bereit gefühlt, ein bisschen mehr Initiative zu ergreifen. Und ja, dann hört man mich jetzt mal öfters im Podcast.
So, und für alle, die sich jetzt wundern, warum der Marvin mich mit Rico angesprochen hat, es ist immer noch so, dass wir hier einen gemeinsamen Dolphins Drive Account haben, der auf Ricos Namen läuft. Und immer, wenn sich einer von uns auf diesem Dolphins Drive Account rein anmeldet, hat er Ricos Namen. Aber ich bin Micho, Marvin weiß das eigentlich, wir haben vorhin schon telefoniert, aber ich erwähne es nochmal für alle, die sich wundern.
Entschuldigung,
Ach, alles gut. Du, ich höre auch auf den Namen Rico, ich höre auf den Namen Tobi, ich höre auf den Namen, ey, du Dolphins-Fan, das ist alles gut. Ihr seid jetzt nun auch stark gebeutelt, die Saison. Vielleicht nimm uns doch mal so ein bisschen durch den letzten Rest der Saison mit. Ich meine, ihr habt getradet, ihr habt eure Starspieler im Prinzip mit Quinnen Williams und mit Sauce Gardner, beziehungsweise Ahmad Gardner, ich weige mich eigentlich immer, ihn Sauce zu nennen, mit Ahmad Gardner abgegeben. Warum, wieso, wie sieht's aus, wie waren die letzten Wochen? Auch für
Ja,
dich persönlich.
persönlich war es ein wirkliches, erstmal ein Auf und dann ein ganz tolles Ab, würde ich das mal nennen. So, ne? Also wenn man das erste Spiel von den Jets mal sich angeguckt hat gegen die Steelers, war das schon echt stark, würde ich das wirklich mal nennen. So, ne? Also es war wirklich ein cooles Spiel, wo man Football gesehen hat, wo man sagt, ey, wenn das jetzt so durch die Saison geht, würde man sagen, da könnte man schon mal ein bisschen auf was hoffen, sag ich mal so. Ne? Wir hatten jetzt mit, ach, wie heißt er denn? Jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, unseren Quarterback. Justin Fields, ein bisschen mehr Hoffnung reingesteckt, sag ich mal, mobiler Quarterback, auch Connection ja, weil sie das gleiche College besucht haben von Wilson. Aber ja, dann ging die Saison weiter. Natürlich Niederlage gegen die Buffalo Bills war natürlich abzusehen, sag ich mal so, dass die Bills schon wirklich oben mitspielen. Ja, dann ging es weiter, leider immer nur mit Niederlagen. Das Passspiel wurde immer weiter eingeschränkter. Man sah, dass Justin Fields wirklich ein limitierter Quarterback auch leider war. So, man hat sich schon wirklich mehr erhofft, einfach auch von ihm. Aber ja, werfen ist nicht so sein Ding. Er ist wirklich mobil, das muss man ihn lassen. So, und dann ja, wirklich zur Trade-Deadline gab es dann wirklich nochmal den richtigen Dämpfer. Man hat wirklich den bestbezahlten Corner, ja, Sauce Gardner, dann wirklich weggetradet. Im Nachhinein so nach ein paar Tagen sacken lassen und so, okay. Das Value war okay, so zwei First-Rounder plus Spieler und noch ein bisschen was dazu war okay. So, er hatte jetzt auch keine großartige Saison, er hatte seine Rookie-Saison, die war wirklich, ja, Pro Bowl-Level. So, aber bis jetzt, so seine Rookie-Form hat er auch im letzten Jahr und auch dieses Jahr noch nicht so wirklich wieder gezeigt. So, er ist immer noch ein guter Spieler, um Gottes Willen. So, ne? Also, ich will ihn jetzt gar nicht runtermachen. Aber er war jetzt für mich jetzt auch nicht so ein Unterschiedsspieler, wo ich sage, ey, der hätte es jetzt bei uns noch gerissen, sag ich mal so. Ich vermisse ihn trotzdem, wünsche ihm trotzdem alles Gute auch bei den Colts. Genau, aber für die Zukunft waren die Picks jetzt natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil wir merken einfach, dass die Saison jetzt wirklich leider in die falsche Richtung ging. Leider nicht Richtung, ja gut, Playoffs haben wir jetzt wirklich nicht gehofft, so, aber wenigstens einen positiven Rekord hätte ich schon irgendwie ein bisschen, ja, im Blut gehofft. Aber ja, danach kam ja noch Quinnen Williams zu den Texans, nee, Texans gar nicht, zu den Dallas Cowboys getradet, auch für einen First Rounder. Auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler, sag ich mal so, ein Jet seit, ja, seit wir ihn gedraftet haben, sag ich mal so, ne, war lange bei uns, mit seinem Bruder jetzt auch zusammengespielt. Aber er spielt halt eine unsexy Position, so, ne, ein Defense of Tackle ist halt immer so, der kann dir halt manchmal das Game gewinnen, aber eher selten, sag ich mal so, ne, also, dass du einen guten Quarterback hast, einen guten Left Tackle hast, dass du einen guten Wide Receiver hast, finde ich immer eine wichtigere Position, als wenn du einen, ja, den besten Defense of Tackle hast, sag ich mal so, ne? Also Aaron Donald, Gott sei Dank, hat es nochmal das Gegenteil bewiesen, aber trotzdem war er halt kein Aaron Donald, er war halt ein Quinnen Williams, aber ein guter Quinnen Williams auf Pro Bowl Level, sag ich mal, für ein Defense of Tackle. Genau, und jetzt ist es halt, ja, man guckt jetzt, was man hat jetzt ein bisschen Zukunft sich erkauft durch die ganzen Picks für den nächsten Draft oder den nächsten zwei Drafts, besser gesagt. Wir haben ja 2025 haben wir jetzt ja, ah ne, 26 ist der Draft, der ist 26 und 27 zusätzliche First-Round-Picks und dann mal gucken, ja, was wir uns da für die Zukunft reinholen.
Ja, du hast es direkt schon gesagt, von wegen für die Zukunft reinholen. Also diese Saison geht, glaube ich, nirgendwo hin bei euch. Was würdest du sagen, wenn du den restlichen Schedule von euch so ansiehst, jetzt mal unser Spiel am Wochenende ausgenommen, wo landet ihr am Ende siegtechnisch?
Also, ich würde so sagen, dass wir maximal vielleicht noch einen Sieg holen gegen die Saints. So, das wäre doch so ein Überraschungssieg, wo ich sage, oh, das könnten wir knacken. Ein Trap Game hast du immer noch mal dabei. Wir spielen noch mal gegen die Patriots, wir spielen noch mal gegen die Bills. So, das ist ja immer in der AFC East immer so ein Revival Game. So, da ist immer alles möglich, finde ich. Egal, wie man von uns drei hier immer spielt. Da vielleicht noch mal, aber das wäre auch das, ja, der Top. Floor, sag ich mal so, wo ich sage, mehr als zwei Siege sehe ich jetzt auch nicht mehr. So, ne? Also egal, was da noch jetzt im Rest im Schedule kommt, ich weiß gar nicht mehr. Also wir haben jetzt die Saints, weiß ich, dass sie noch kommen. Und wen haben wir noch? Muss ich mal überlegen. Ja, ihr kommt jetzt ja diese Woche. Ja, nee, keine Ahnung, wüsste jetzt so auch nicht, wer jetzt noch groß kommt. Aber ich sehe, wie gesagt, da nicht mehr wirklich viel mit der Mannschaft. So, ich weiß nicht, wann Garrett Wilson genau noch wieder fit ist. Der ist jetzt auch schon lange auf IR. Ob er jetzt Der könnte in nächste Woche könnte er wiederkommen. Aber ich finde, wir haben jetzt mit Mitchell einen guten Wide Receiver gekriegt. Der macht so seine Sache ordentlich. Und dann, wenn Garrett Wilson nächste Saison wieder fit ist und unser Tight End, sag ich mal, auch, ach, wie heißt er denn? Tyler? Nee, Tyler Conklin ist ja gar nicht mehr da. Entschuldigung. Ich komme mit den ganzen Namen immer. Es sind so viele Namen, die wechseln alle gefühlt immer der Saison.
Glaub mir,
Und
das kenne ich.
dann denkst du, ach, wer war wieder ein Teil der. Nee, wer ist er denn, den wir gedraftet haben in der zweiten Runde? Komme ich jetzt wieder nicht auf seinen Namen. Nee. Aber wir haben, wie gesagt, nochmal zurück zu den Schedule. Wir haben jetzt, glaube ich, die Jacksonville Jaguars kommen jetzt noch. Die haben jetzt noch, könnte auch noch was gehen, aber ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, nee. Ich glaube, das bleibt wirklich bei einem Sieg jetzt noch gegen die Saints
Ganz
und
kurz, meinst du Mason Taylor?
Mason Taylor, genau. Taylor zu Taylor. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe mir mal überlegt, so, ne? Und dann bei den letzten Spielen war ja wirklich der andere Taylor, Quarterback Taylor, bei uns ja auf dem Feld und die hatten auch eine gute Connection zusammen, sag ich
Ja,
mal so.
Kunststück, also ich habe mir gerade euren Roster aufgemacht, deswegen konnte ich das vielleicht
Ja.
nachholen.
Ja. Nee, deshalb, also wir haben jetzt wirklich auch Taylor spielen lassen. Wir haben ja Justin Fields gebencht, um einfach auch mal ein bisschen zu gucken, was unsere Wide Receiver können, weil du musst ja jetzt ein bisschen den Roster evaluieren, gucken, was du drinne hast, einfach so und wo die, ja, wer die Zukunft halt sein könnte, sag ich mal so. Und dann musst du halt auch einen Quarterback haben, der ein bisschen wirft einfach. So, ne, der nicht jetzt alles selber auf dem Boden da läuft, sondern ja, wer fängt gut die Bälle einfach, um zu gucken, ja.
Wenn ihr jetzt mal so guckt, also du landest dann ja so bei 4 Siegen, du wirst also wahrscheinlich, so eng wie alles ist, irgendwo zwischen 6 und 10 picken. So
Genau.
sieht es bei euch zumindest aus. Habt ihr euch, also worum geht's euch denn da? Habt ihr euch vielleicht schon nach einem Quarterback im Draft umgeguckt oder ist euch das vollkommen gleich und sagt ihr von wegen, nee, nächstes Jahr noch kein Quarterback oder in welche Richtung geht das?
Oh ja, da streiten sich auch irgendwie, finde ich, bei uns ein bisschen die Geister. Also ich bin persönlich selber der Meinung, wir haben jetzt wirklich seit, boah, jetzt muss ich auch bestimmt 5 bis 6 Jahren die beste O-Line, die wir seit Jahren haben, sag ich mal so. Natürlich sind viele First Rounder jetzt auch drinne, aber ich finde, dahinter kannst du einen jungen Quarterback mal stehen. So, ne? Vielleicht nicht gleich an Tag 1, dass du vielleicht auch wirklich mit Tyrod Taylor weitermachst. Sagst du, ey, komm, bis zur Hälfte der Saison oder so und dann nimmst du einen neuen mit rein. Andere sagen aber, ey, komm, diese Quarterback-Klasse soll nicht so gut sein dieses Jahr oder nächstes Jahr besser gesagt. Dann lieber wirklich 2 Jahre warten, also auf den Draft 27 und da sich einen Quarterback holen. Da haben wir auch zwei First Rounder. Unseren eigenen und halt den von den Colts ja auch, ob man da sich jemanden holt. Aber ich bin echt selber persönlich und wirklich ein guten Fan von dem Fernando Mendoza, glaube ich, heißt der gute Mann aus Indiana. Ich habe jetzt schon ein paar Tapes von
Ja.
ihm gesehen. Super Pocket-Passer, auch ein großer körperlicher Quarterback. Gefällt mir so, ne? Also das, was wir so ein bisschen brauchen. Aber ja.
Also wenn ich jetzt so die meisten Mocks sehe, ist der spätestens, also weil an 1 werden ja wahrscheinlich die Titans picken, an
Ja.
2 sieht stark nach den Giants aus und dann kommen schon die Saints oder die Raiders. Das heißt, ihr müsstet deutlich nach oben gehen für den, weil das scheint der erste Quarterback zu sein, der in der Regel vom Markt geht. Man hat noch Ty Simpsons, man hat noch Dante Moore, glaube ich,
Genau.
von den Quarterbacks. Und dann habe ich noch einen auf dem Zettel, der tatsächlich noch gar keine First Round Grade hat. Und ich hoffe, dass er die auch nicht kriegt, weil der ist auch eher so ein bisschen ein kleines Projekt. Aber der hat halt eine Riesen Upside, ne? Da muss man einfach mal gucken. Hättet ihr denn, also wo du selber tendierst also tatsächlich dazu, Mendoza zu holen und zu sagen, von wegen, komm, lass uns einen Quarterback holen und dann tatsächlich loslegen.
Ja, weil wenn man mal guckt, ich sag mal, die Titans, die brauchen keinen Quarterback. So, ne? Die haben mit Cam Ward jetzt letztes Jahr ihren Quarterback eigentlich geholt. Der macht ja kein schlechtes Spiel. So, ne? Wenn man sich die Titans so ein bisschen anguckt, ist ja jetzt kein Ausfall, sag ich mal so. Ne? Die Giants genauso, die haben jetzt ja, wie hieß er noch, Jackson Dart.
Jackson Dart.
Genau. Ist ja auch super. So, ne? Also ich finde jetzt nicht schlecht. Deshalb glaube ich, dass die ersten beiden keinen Quarterback nehmen. Ich glaube wirklich, wenn wir jetzt natürlich gegen die Saints gewinnen, müssen wir vor die Saints, dann müssen wir wahrscheinlich traden, wenn wir ihn haben wollen. So, Raiders, ja, wahrscheinlich auch eher mit Quarterback, ne? Geno Smith, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich die Lösung da ist. Deshalb glaube ich auch, dass es, wenn man, holt man sich dann Pick 1 von den Titans oder wirklich Pick 2 von den Giants. So, ne? Weil man muss vor den beiden, also vor den Raiders und vor den Saints, weil sonst ist der Quarterback weg.
Okay, also an der Stelle vielleicht schon mal der Hinweis, es ist natürlich sehr früh für Mockdraft und für ein anderes, aber schon mal der Hinweis auf unseren Fanclub-Mockdraft, den wir ja dieses Jahr leider ausfallen lassen mussten. Wir hoffen, dass der nächstes Jahr kommt und dann werden wir ja sehen, ob da auch irgendwas mit Trades oder sowas möglich ist. Aber ja, dann lassen wir mal lieber wieder in die Zukunft bzw. in die Gegenwart springen. Und du hast gesagt, eure Stärke ist im Moment eine O-Line. Das heißt, ihr habt tatsächlich eine O-Line, die einem Tyrod Taylor, einem Breece Hall Lanes frei blockt und auch dementsprechend gut in der Protection ist? Oder war das jetzt einfach nur ein Statement, naja, früher war sie grottenschlecht und jetzt ist sie zumindest nicht mehr grottenschlecht, sondern nur noch schlecht?
Nee. Also ich würde schon sagen, auch wenn man das letzte Spiel jetzt gesehen hat, also Breece Hall kriegt jetzt wirklich auch seine Lücken. Es war ja auch noch mal ein bisschen mit Breece Hall an der Trade-Deadline so, dass ich glaube, wer wollte da, ich glaube, die Chiefs hatten da Interesse an Breece Hall und so weiter. Deshalb war, ich glaube, auch sein Mindset auch nicht so ganz geil. Jetzt, wo alles gelaufen ist und er weiß, er bleibt und so weiter, ist er wirklich ein Workhorse geworden und auch mit der O-Line zusammen. Das harmoniert jetzt wieder wirklich gut. So, ne, auch die Quarterbacks, sei es jetzt Justin Fields oder auch Tyrod Taylor, haben auch wirklich Zeit. So, ne, also Justin Fields, denke ich mal, manchmal hätte er so lange den Ball, ich sag, da hätte ich sogar als Nicht-Profi den Ball locker schmeißen können. Egal wohin, so, ne? Aber das muss ich schon sagen, wir haben Zeit mit der O-Line uns gut erkauft, mit Armand Membo auf der rechten Seite wirklich einen starken Rookie-Tackle gekriegt und auch von, ich glaube, letztes Jahr mit Fashanu auch einen super Starting-Left-Tackle. Also da sind wir wirklich besetzt, als der Ausfall ja auch diese Saison mit AVT kam, dachte man ja auch erst, okay, eine Schwachstelle schon mal wieder, die wir reinsetzen, aber auch dass Tippmann jetzt auf Guard gewechselt ist, war wirklich Plug and Play. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel Unterschied gesehen, ob jetzt AVT da steht oder Tippmann. So, also muss ich sagen, die O-Line und auch der Breece Hall dahinter, das macht Spaß zu sehen gerade. So, ne?
Das hört sich fast so an, als würde da Stärke auf Stärke treffen. Denn was bei uns im Moment richtig gut ist, ist die Interior Defensive Line. Weswegen ich gerade eben so ein bisschen stocken musste, als du sagtest, von wegen so ein Defensive Tackle gewinnt ja selten Spiele. Ich habe das Gefühl, unsere Interior Defensive Line, allen voran unsere Defensive Tackles, gewinnen uns eben im Moment die Spiele.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe mir das Spiel ja so gut die Highlights jetzt von den Bills und euch dann angeguckt. Also ihr habt da wirklich eine starke Defense aufgestellt, was die Run-Defense so, ne? Weil Anfang der Saison sah es ja nicht so wirklich aus, was eure Run-Defense aussah, ne? Also das war ja schon ein bisschen ein offenes Tor. Aber das habt ihr wirklich, muss ich sagen, über die Zeit auch wirklich zugekriegt, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr da noch getradet? Gab es noch jemand anders da drin?
Nein. Tatsächlich haben unsere Rookies einen großen Sprung nach vorne gemacht. Zach Zieler hat sich wieder gefangen. Mhm. Wir haben tatsächlich sogar ein Spiel abgegeben mit Jalen Phillips. Zu den Eagles. Das wird aber gut kompensiert und ja, auch da bin ich dementsprechend zufrieden. Und wenn es um D-Line gegen O-Line geht, also ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir gewinnen das Duell an der Line of Scrimmage. Ich weiß nicht, wie gut du unsere D-Line kennst. Ich kenne eure O-Line nicht so gut. Würdest du das für vermessen halten, wenn ich sagen würde, wir gewinnen das auf der Seite des Balls?
Nee, um Gottes Willen, ihr habt ja auch wirklich gute Spieler da, ne? Mit Bradley Chubb ja auch nochmal auf Outside. Ja, Sieler, wie du schon sagst, ist wieder wirklich drinne, aber auch eure Secondary, ne? Also Fitzpatrick macht ja auch wirklich gerade eine Bombensaison, ne? Also muss man wirklich sagen.
Sagen wir so, er fängt sich langsam.
Ja, genau. So, ne? Also anfangs war ja alles wirklich die Defense nicht so wirklich gut, aber jetzt ist es wirklich, da braucht man sich nicht verstecken. So, ne? Also hat man ja gegen die Bills gesehen. Also das war schon ein geiles Defense-Play von euch.
Gut, wenn du jetzt sagst von wegen, okay, unsere Defense ist besser. Ich würde sie nicht Top 10 oder sowas nennen, da bin ich noch weit weg von. Mhm. Aber sie ist deutlich besser, sie gewinnt uns Spiele. Wie würdest du denn dann sagen, von wegen, wie ihr gegen uns spielen werdet und versucht, diese Defense auszuhebeln?
Boah, ja, wahrscheinlich mit Short Passes, sag ich mal so, ne? Dass man wirklich die D-Line schnell raus, weil Run, weiß ich nicht so, ne? Also, ich weiß zwar gerade nicht, wie der Running Back nochmal von den Bills hieß, aber der war ja auch für mich ein Top 5 Running Back.
James Cook.
James Cook, genau. Ich kannte nur seinen Bruder, der war ja auch mal kurzzeitig bei uns. Genau. Und der wurde ja wirklich von euch in Schach gehalten, so, ne? Aber, ey, das ist ja, Steaming ist ja alles. Ich würde wirklich mit Quick Passes in die Zone, irgendwo zwischen euren Linebackern da, wenn ein Blitz kommt von Bradley oder so auf die Außen oder wirklich, was wir auch im ersten Spiel wirklich gut gemacht haben gegen die Steelers, da hatten wir TJ Watt auf der anderen Seite, die haben wir wirklich einfach ins Leere laufen lassen, sag mal so. Ne? Da ist er wirklich von der einen Seite gekommen und wir sind einfach zur anderen Seite gerannt. So, dann war er eigentlich der wirklich beste Spieler aus dem Spiel genommen, weil ja, auf seiner Seite ging einfach nichts. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wäre mal super, mal sowas gegen die Dolphins wieder zu sehen. Aber ja, ich bin gespannt auf das Game.
Ja, wenn du sagst von wegen, du würdest quasi den besten Spieler umgehen, das heißt immer vor allen Dingen Laufspielzüge über die andere Seite machen. Wen hältst du denn für den besten Spieler bei uns in der D-Line? Oder in der Front 7?
In der Front 7, also stand jetzt wirklich Sieler, hat sich wirklich gut gefangen, aber auch Bradley Chubb, so, ne, über gut lange verletzt war auch, aber kommt jetzt ja auch langsam wieder rein. Boah, ich muss mir überlegen, wer ist sonst noch bei euch so ein bisschen da drinne? Ich weiß nicht, der war kein Rookie, ne? Bonito? Oder Benito hieß er?
Benito heißt er. Nee, Benito Jones ist kein Rookie.
Ja, ne? Das ist auch schon ein bisschen länger da. Macht auch ein sicher gutes Spiel, aber wie gesagt, ich finde euer Secondary auch mit Fitzpatrick und auch hier den Linebacker Brooks, finde ich super.
Genau, das wollte ich nämlich sagen, das wäre nämlich das Nächste gewesen. Ihr müsst ja versuchen, im Grunde genommen Brooks aus dem Weg zu gehen, weil Brooks ist derjenige, der hinter unserer D-Line quasi dicht macht. Von Sideline zu Sideline Linebacker, gut in Coverage, noch besser gegen den Run.
Ja.
So, und dann wird es natürlich schwer, weil ihr wisst ja gar nicht, auf welche Seite ihr dann dementsprechend ausweichen sollt, weil ihr müsst zuerst an der D-Line vorbei und dann kommt halt eben Brooks.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, schwierig. Naja, gut. Jetzt habe ich mir mal euren Injury Report angeguckt.
Mhm.
Da sieht es ja so aus, gut, Justin Fields hat nur leicht trainiert.
Ja, der hat Knieprobleme so ein bisschen, habe ich gelesen.
Will McDonald kommt jetzt wieder zurück oder hat jetzt voll trainiert am Donnerstag. Was ist denn mit Tony Adams?
Ja, gut, Tony Adams, also ich bin diese Saison auch von unseren Safeties wirklich nicht begeistert. So, ne? Also letztes Jahr Tony Adams, okay, war ja average, sag ich mal, aber jetzt eher, ja, weiß ich nicht. Also seit wir DJ Reed auch im Cornerback abgegeben haben, ist auch unser Cornerback so. Ne? Jetzt ist natürlich auch Gardner weg, ist unser Secondary schon ein bisschen gebeutelter, sag ich mal so. Ne? Also Stevens versucht jetzt schon langsam reinzukommen. Man sieht wirklich ein paar gute Spiele, aber dann auch mal manchmal wieder so Schattenspiele, wo man denkt, oh, hätte nicht sein müssen jetzt so. Ne? Also da hoffe ich, dass wir da vielleicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen nachlegen, weil da sind wir doch schon zu anfällig, finde ich. Aber ich glaube, bei euch Tua ist jetzt auch Season Ending, ne? Also da war er komplett raus, ne?
Tua?
Tua, sage ich schon. Hill.
Hill, ja, Hill wird, er hat auch einen Post schon abgesetzt, einen Tweet abgesetzt, dass er wohl arbeitslos wäre, der wird nicht mehr für Miami spielen.
Niemand. Ah, okay. Ja, es stand ja auch so ein bisschen im Raum, ob er wirklich überhaupt noch mal Football spielt, sag mal so, ne? Also
ja, das stand im Raum, es war eine schwere Verletzung.
Mhm.
Wir sind tatsächlich allesamt nicht unglücklich darüber.
Mhm.
Weil Hill ist jetzt nicht der sympathischste Spieler, das muss man mal ganz deutlich sagen.
Ja.
Im Gegenteil, der hat auch eine Menge Dreck am Stecken. Hill hat eine Menge Geld gefressen und bis auf die eine Saison tatsächlich auch nie die Leistungen gebracht und fiel immer sehr durch Lautsprecherei auf. Und wäre einer der Spieler gewesen, der halt auch Value gegeben hätte, hätte man ihn vor der Verletzung getradet.
Ja, ja, genau, genau. Da hätte man wenigstens noch ein bisschen was bekommen. Mich würde mir noch mal interessieren, wie unser Safety damals, Ashton Davis, wie ist der so bei euch? Also sieht man ihn? Macht er was?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, er spielt nicht herausragend. Er spielt so, wie man es von ihm erwartet kann. Er macht nicht so viele Fehler, er macht aber auch keine wirklichen Plays. So, und das heißt, in einer schlechten Secondary unter den Blinden ist der einäugige König. Wie war er denn bei euch?
Ja, aufgrund von Personalmangel hat er wirklich viele Snaps auch gekriegt. Problem, der Mann kann leider nicht tackeln. So, ne? Also der fliegt ja gefühlt immer vorbei bei uns, war es jedenfalls so. Ne? Also tackle-mäßig war nichts. Das Einzige, warum wir ihn, glaube ich, damals genommen haben, war wirklich seine Geschwindigkeit so. Ne? Da war er wirklich irgendwie früher auch im College irgendwie Leichtathletiker und dementsprechend auch wirklich Sideline to Sideline sehr schnell. Aber wie gesagt, wenn er dann beim Gegner war, er stoppte sie nicht. Er konnte nicht tackeln. Er flog immer meilenweit vorbei. Wo du denkst, ach, ja. Leider nicht. Deshalb, glaube ich, haben wir uns jetzt auch langsam von ihm getrennt. Wir hatten jetzt ja ein paar Jahre mit ihm. Ja. Aber ich sehe auch gerade bei euch im Roster, ja, ihr habt sogar Zach Wilson. Ist ja
Ja
cool.
gut, bei Zach Wilson hofft man, dass er nicht spielen wird und bisher hat er auch nicht gespielt. Er streitet sich mit unserem Siebtrunden-Rookie um den Backup-Platz.
Ah, okay. Also Tua hält momentan auch diese Saison komplett durch. Also ich habe jetzt euer Injury Report nicht jetzt so verfolgt,
Ja,
aber.
Tua ist noch ein besonderer Fall. Wir haben jetzt schon sehr oft über Tua geredet. Meine persönliche Meinung ist, dass eine Franchise mit Tua nirgendwo hinführt. Er hat aber noch einen guten Vertrag. Er wird wahrscheinlich auch nächste Saison noch bei uns sein. Er zeigt immer wieder Flashes, aber ich glaube, sein Ceiling ist doch sehr begrenzt. Wir wissen, was wir an Tua haben. Er braucht perfekte Umstände, die man ihm selten genug geben kann. Und gesundheitlich hält er durch. Aber ich meine, er hat jetzt im letzten Spiel 12 von 25 an den Mann gebracht. Da ist er, glaube ich, in derselben Range wie Fields.
Ja, definitiv. Also
Und
siehst du auch eher beim Draft irgendwann zwar nicht erste Runde, aber so Anfang zweite, dritte Runde doch noch mal ein Quarterback, den man ein Jahr sitzen lassen kann, oder?
ja, also grundsätzlich halte ich von der Quarterback-Klasse nächstes Jahr relativ wenig. Es gibt da so einen Sleeper, der eventuell ein Shot wäre, je nachdem, wo er hinfällt. Ich gucke gleich nochmal, weil der Name gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, auch aufgrund der Vertragssituation und aufgrund des ganzen Drumherums, weil hinter die O-Line kannst du eigentlich keinen Rookie stellen. Unsere O-Line ist im Moment einfach noch nicht gut genug, obwohl wir dort Spieler haben, die eventuell noch was werden können. Also Austin Jackson macht jetzt auf Tackle nicht das Allerschlechteste. Da geht's langsam. Aber gerade die Interior O-Line ist bei uns, um es mal deutlich zu sagen, Schrott. Unser Center ist ganz, ganz mies. Und ich glaube, dass du, wenn du einen Rookie-Quarterback richtig entwickeln willst, dass du ein Center brauchst. Und dann würde ich keinen Quarterback in der ersten Runde oder sowas holen. Ich würde eher noch ein Jahr warten. Und es gibt natürlich, oder aber einen Veteran-Quarterback holen, der mit so einer Situation umgehen kann, der woanders gescheitert ist, so à la Kyler Murray. Im Tausch gegen Tua, aber dafür ist der Cap Space auch einfach nicht da. Und deswegen glaube ich, dass wir nächste Saison noch mit Tua weitermachen müssen. Ja, und dann werden wir sehen. Wollt ihr Tua haben? Was wärst du bereit für Tua zu geben?
Nee, also. Nee, also Tour oder auch hier von den Bengals, wie heißt er denn nochmal, der Quarterback? Die sind
Joe
einfach,
Burrow.
Joe Burrow, einfach so verletzungsanfällig, sag ich mal so. Also ich
So.
spiele ja
Und da
lang.
muss ich, ich bin kein Tua-Fan.
Ja.
Aber ich nehme Tua dort in Schutz. Das stimmt nicht, dass Tua so verletzungsanfällig ist.
Okay.
Also, Tua dürfte mehr Spiele gespielt haben als so Spieler wie Burrow. Was ihm immer anhängt, sind natürlich die Interceptions. Keine Frage. Ich würde sogar sagen, dass prozentual gesehen, das ist jetzt eine Schätzung, das können gerne mal Zuhörer verifizieren, dass prozentual gesehen Tua mehr Spiele gespielt hat als Lamar Jackson.
Ach, okay. Das würde
So.
mich auch mal interessieren, ob das wirklich wieder.
Er ist halt in dieser einen Saison mit den Interceptions extrem ausgefallen. Und er kam halt aus dem College mit der Hüftverletzung. Das war's aber auch. Und klar, seine Leistungen sind nicht gut, das steht auf einem anderen Blatt, aber dass Tua ausfallen würde ständig, du kriegst aus den wenigsten Quarterbacks, kriegst du immer 17 Spiele.
Ja.
Das sind die wenigsten Quarterbacks. Und aus Tua kriegst du aus so einer Saison in der Regel 13, 14, 15 Spiele. Und das ist vollkommen wie auch im Durchschnitt der anderen. Also wie gesagt, man kann sich über Tuas Leistung gerne streiten, das tun wir auch oft und häufig. Mhm. Ja? Und da gibt es sehr extreme Meinungen. Aber dass Tua verletzungsanfällig ist, ist ein reines, mediengemachtes Problem durch die Concussions damals. Mhm. Die zwei in einem Jahr, wo manche Leute behaupten, dass es sogar noch eine dritte gegeben hätte, wobei es, so wie wir, weil wir wissen, keine war. Mhm. So. Tua hat das Problem, dass man seine Concussions gesehen hat. Der Tino hat das mal sehr schön erklärt. Während andere Spieler, die teilweise sogar mehr Concussions haben, nimm den Joe Burrow, nimm den Kenny Pickett damals, den Chris Olave oder sonst noch was, wurde kein Hype drum gemacht von den Medien. Bei Tua schon, eben weil man es sehr deutlich sieht. Josh Allen ist mit einer Concussion zurück aufs Feld. Da wurde einmal gesagt, oh, das sollte er aber nicht tun und gut ist.
Ja. Ja.
Auf Tua wurde sehr rumgehackt, Tua ist damals dann viel ausgefallen, auch eben aufgrund des Medienechos. Mehr war aber nicht.
Okay,
krass. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz deutlich sagen.
Ja, alles gut.
Hey, okay. Und ja, ich schulde euch ja noch dir auch noch den Namen des Quarterbacks. Guck dir mal Lenoris Sellers Quarterback von South Carolina an.
Okay.
Meiner Meinung nach ist das ein Quarterback mit absolut riesiger Upside.
Mhm.
Der viel, viel kann, der aber auch noch relativ roh ist. Ich kann mir vorstellen, dass der, je nachdem wie die Saison läuft, dass der anfängt, entweder hoch in die erste Runde zu sliden, oder aber, dass der halt je nachdem tief fällt, fünfte Runde oder sowas, und dass der dann einen Shot wert ist, das weiß man ja immer noch nicht. Aber das ist ein Quarterback, den ich tatsächlich sehr interessant finde.
Okay. Bin ich mal gespannt. Ich schreibe mir den Namen mal auf und gucke mir das mal ein bisschen an. Gut, zweite Runde wäre machbar so. Ne? Ich sage, es sind ja auch, glaube ich, nicht so viele Teams auf Quarterback-Suche, finde ich so. Ne? Also, ich würde jetzt sagen, wenn es hochkommt, sind es 4 bis 5 Teams, die einen Quarterback wirklich aktiv suchen, und der Rest ist eigentlich sicher eigentlich in ihren Quarterbacks gerade, oder? Also, hast du jetzt große Needs auf irgendwelchen... Nö, ich gucke gerade auch durch. Nee, ich hätte jetzt auch nichts anderes.
Ja gut, es sind natürlich die Saints, die Raiders. Man kann mit Sicherheit auch noch mal bei den Browns drüber nachdenken. Und dann kommt ihr, ne?
Ja.
Die Cardinals, wenn sie jetzt tatsächlich Kyler Murray abgeben, werden auch auf Suche sein. Bei den Vikings, naja, wirklich viel gezeigt hat J.J. McCarthy nicht.
Ja, das stimmt.
Auch da wird schwierig. Die Rams müssen sich eventuell umgucken, weil Stafford in ein Alter kommt, wo man immer damit rechnen muss, dass er aufhört nach der Saison. Die Steelers mit Aaron Rodgers. Wie viel kriegt man noch aus Aaron Rodgers raus? Ich meine, das wisst ihr besser als andere. Werden ja vielleicht auch gucken. Und plötzlich ist man schon bei 8, 9 Teams auf einem Quarterback-Markt, der nicht viel hergibt.
Nee.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich denke, dass wir tatsächlich nächstes Jahr noch bei Tua bleiben werden und dann Tua vielleicht irgendwann für einen, boah, und ich werde jetzt bestimmt wieder gesteinigt von den Tua-Fans, für einen 5-Runden-Pick oder sowas noch irgendwo abgeben.
Ja gut, kommt ja auf seinen Restvertrag drauf an, so, ne? Wenn er günstig ist, sag ich mal, ich weiß halt nicht, wie sein Dead-Cap nachher dann ist.
Sein Dead-Cap ist nächste Saison noch unheimlich hoch, deswegen, ne, das ist so, ja.
Ja. Wie safe sitzt eigentlich noch Mike McDaniel? Also, da hört man ja auch immer so viele Sachen, oh, diese Saison und so weiter, kriegt er noch eine, aber weißt du, ich bin Mike McDaniel-Fan, also ich hätte ihn nie rausgeschmissen oder auch nicht mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Also ich bin auch Mike McDaniel-Fan, das muss man immer dazu sagen. Auch da gibt es die verschiedensten Diskussionen, die unterscheiden sich erstmal in 3 Teile, nämlich USA, Medien und Deutschland. Und auch da wieder in verschiedene. Also grundsätzlich ist es so, es ist wie bei so vielen so, Mike McDaniel hat eindeutig einige Schwächen. Und die hat er noch nicht geschafft, wirklich zu beheben. Eine Schwäche ist sein In-Game-Management, finde ich. Die Adjustments, die er innerhalb der ganzen Zeit macht, das kann er nicht so gut. Da fehlt auch einiges. Er wird, glaube ich, aber auch limitiert eben durch Tour. Das ist das Problem.
Ja.
In den USA ist man sehr, sehr schnell dabei, oh Scheiße, im Team läuft es nicht, deswegen muss McDaniel weg. Hm. Das ist so der nächste Punkt. Da wird auch dasselbe über Tua gesagt. Und in die Medien. Und da ist das große Problem, in den Medien wurde von Anfang an gesagt, naja, Miami will unbedingt in die Playoffs. Ja, wir wollen in die Playoffs, klar.
Aber das ist ja auch das Ziel jedes Teams. So, ne? Also genau, es ist gerade unrealistisch und das kann wirklich auch der Trainer, finde ich, jetzt auch gerade mit dem Mannschaft, was man jetzt gerade auch einfach hat, jetzt gerade auch nicht verlangen, finde ich. So, ne? Also wie du schon sagst, die O-Line ist ja wirklich nicht so gut bis schlecht. So, man sieht es ja auch an Tour, wie schnell er aber auch dadurch den Ball los wird. So, ne? Also das ist ja wirklich mit einer der schnellsten Quarterbacks, die den Ball
los hat. Ja, was aber nicht nur an der O-Line liegt, sondern auch daran, dass Tour, also das sind seine Schwächen. Der erste Read no matter what.
Ja.
Ne? Und dadurch hat er auch die meisten Interceptions, nämlich 14, in der gesamten Liga. Mhm. Das ist schon nicht so toll. Naja, das Problem ist einfach, die Medien haben gesagt, von wegen, oh, Miami will rein. Dann haben wir zu Beginn der Saison richtig beschissen gespielt und dann hieß es sofort, da brennt der Baum, da geht ja gar nichts. Das ist Mike McDaniel, der sitzt auf dem Hot Seat. Ja. Tut er auch, mit Sicherheit hat man sich was Besseres vorgestellt, wobei am Ende der Saison, wenn wir jetzt bei 6 Siegen landen, ich glaube, die meisten, die sich intensiv mit dem Team beschäftigt haben, haben Miami irgendwo bei 6 bis 8 Siegen gesehen. Das heißt, er ist in der Range,
ja,
die man auch zu erwarten hatte. Und dann liegt es nicht unbedingt an ihm. Die Medien haben Miami aber immer noch wegen der guten 2023er Saison irgendwie gedacht, von wegen, oh, wir wollen Minimum in die Playoffs und ein Championship Game. Ja, wollen. Wollen tun die Saints auch den Super Bowl gewinnen.
Ja.
Ne? Also, das ist dann immer noch eine andere Geschichte. Und deswegen würde ich sagen, dass Mike McDaniel bei uns, ja, er wird auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bleiben. Mhm. Das steht fest. Viel, was danach kommt, hängt vom neuen GM ab. Wir haben unseren GM gefeuert.
Ah, okay.
Und wir wissen noch nicht, wer da kommt. Wir sind übrigens sehr froh, dass wir ihn losgeworden sind. Und wenn ein neuer GM kommt und er sagt, ich will auch meinen eigenen Coach mitbringen, dann können wir da natürlich nicht viel dran tun. Wie sieht's denn eigentlich aus? Also ihr werdet ja wahrscheinlich an eurem Coach festhalten oder wollt ihr ihn auch schon nach einer Saison wieder gehen lassen?
Nach den ersten Spielen natürlich nicht so, aber dann in der Saison immer weiter sah man schon, er ist ein Rookie-Head-Coach. So, ne? Sei es Clock-Management, sei es Adjustment, das ist wirklich noch sehr, sehr am Anfang. So. Aber ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir jetzt einen Quarterback nehmen, hat er noch seine 3 Jahre. So, ne? Also das ist, glaube ich, anders könnte ich mir das nicht erklären, warum er sonst alle Spieler jetzt auch verkaufen könnte. Er hat von unserem GM, glaube ich, den Freifahrtschein da wirklich jetzt noch was aufzubauen und eine neue Culture da zu entwickeln.
Wie sieht denn deine Strategie aus? Jetzt eher lieber die Spiele auch gegen uns verlieren, um irgendwie in Range von Mendoza zu kommen? Oder sagst du, nein, wir gewinnen so viele Spiele, wie nur irgendwie geht?
Nee, also ich bin immer ein Freund davon, ich möchte geilen Football sehen, ich möchte Siege sehen und es ist mir eigentlich nachher egal, auf welchen Platz wir nachher draften oder so, weil das ist wie eine Lotterie. Auch wenn du den Mendoza dann wirklich nehmen würdest, sag ich mal so, heißt das ja nicht, dass du automatisch jetzt einen guten Quarterback kriegst, oder? Das ist ja wirklich immer eine Glückssache. Deshalb, ich will geilen Football sehen von den Jets, ich möchte Siege von den Jets, ich freue mich über jeden Sieg und ich lass mich überraschen, was nachher der Draft bringt, so.
Da bin ich halt eben auch der Meinung. Lass uns nochmal auf das Spiel am Sonntag gucken. Du hast jetzt schon gesagt, von wegen defensiv beziehungsweise offensiv, würdest du versuchen, eher gegen uns versuchen, auf die andere Seite zu laufen von unseren Starspielern, also wahrscheinlich von Chubb weg in dem Fall. Wie sieht das ja mit dem Passing-Game aus? Wie ist Tyrod Taylor da drauf und auf welchen Spieler müssen wir besonders achten?
Ja, also bei Tyrod Taylor, man merkt ja auch, er ist schon nicht mehr der ganz Jüngste, und so seine Würfe sind irgendwo zwischen 10 bis 20 Yards. Lange Bomben und so weiter habe ich jetzt von ihm nicht gesehen und ich glaube, sind auch noch nicht so wirklich angekommen oder auch von ihm genommen worden. Deshalb würde ich sagen, also Matchy ist auch momentan gut drauf, klar ein paar Drops gehabt und Mitchell, die machen sich die beiden so, ne? Also wenn man die beiden zusammen nachher mit Garrett Wilson, dass man nächstes Jahr vielleicht wirklich keine Wide-Receiver-Probleme so wirklich hat. Wäre mir natürlich, wo ich mal wirklich viel, viel mehr Hoffnung drin hatte, war ja wirklich hier, den Rodgers auch mitgebracht hatte, aus den Packers-Zeiten noch Alan Lazard. Da hatte ich wirklich noch mal ein bisschen mehr Hoffnung, aber das ist ja wirklich nur noch Blocking Wide Receiver, der noch einfach ein bisschen zum Blocken dasteht, aber wirklich nicht mehr ein Passspiel mit eingebunden wird. So, ne? Aber deshalb, also Breece Hall auch immer gerne nur noch ein Passspiel mit eingebunden, hat jetzt auch, glaube ich, letztes Spiel, glaube ich, an seine 70 Yards zusammen gekriegt. Also, ja, das wäre so meine Anspielstation, die ihr im Auge behalten solltet.
Also eher kurz, Midrange über die Mitte oder außen? Wie geht ihr da?
Nee, eher so wirklich an die Außenkante. Also Mitte eher selten wirklich, ja, wenn Tyro Taylor auch selber aus der Packung läuft, dann wirklich die Linie runter.
So, und der Go-To-Guy ist dann Mitchell?
Ja, Mitchell oder wirklich, wenn er sich freilöckt, dann Breece Hall noch wirklich in der Midrange, sodass du wirklich das First Down noch
hast. Also das sind die Spiele, auf die zu achten sind. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hingehen und würde, wenn es so die Midrange ist, Fitzpatrick so ein bisschen als Safety auf die Seite ziehen, wo Mitchell spielt, um dann dementsprechend mit seinem Closing Speed schnell genug zuzumachen. Jordan Brooks steht dahinter als Sideline to Sideline, um dann vor allen Dingen zu verhindern, dass Breece Hall lange Bomben macht. Euer Butter and Bread Play bleibt aber weiterhin das Laufspiel, ja?
Ja, wir sind Run-First-Offense. Das werden wir auch so weiter durchziehen. Aber klar, wir wollen unsere Wide Receiver evaluieren, wir wollen gucken, was wir da haben. Deshalb werden wir auch ab und zu wirklich Pässe mit einbinden.
Dann gucken wir doch mal auf deine defensive Seite des Balls. Ohne Quinnen Williams, ohne Ahmad Gardner, was bleibt noch bei euch, beziehungsweise wo sind eure Stärken, wo sind eure Schwachpunkte?
Ja, und Stärken, sag ich mal so, wirklich in der Defense, da haben wir noch Quincy Williams, den Bruder von Quinnen. Ja, sonst Harrison Phillips haben wir noch in der Mitte. Jermaine Johnson natürlich immer noch super. Will McDonald, wenn er wiederkommt von den Außen. Also die Außenzangen sind schon wirklich gut, würde ich sagen. Also da müssen wir uns wirklich nicht verstecken. Brooks haben wir jetzt auch neu. Hat jetzt auch letztens einen Sack gemacht. Ist schon ein großer, stabiler Mann, wirklich auch für die Mitte. Aber ist halt kein Quinnen Williams, sag ich mal so, ne? Michael Clemens, da scheinen sich ja auch die Geister. Ich bin auch wirklich kein Freund von Clemens, aber ja, er darf spielen, Spiel für Spiel, kriegt seine Snaps. Gucken wir mal so, ne? Das wären so meine Keystones und dann, ja, Stevens für den Cornerback-Bereich ist wirklich der einzige, wo ich sagen würde, oh, da könnte vielleicht noch mal was werden jetzt bis zum Ende der Saison, haben ihn ja auch teuer bezahlt, also wäre doof, wenn nicht. Safety macht mir jetzt auch wirklich, also Tony Adams und so. Sie machen ihren Job, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, das wäre nächstes Jahr, dass sie noch da sind.
Wir haben jetzt mit Devin Achane tatsächlich auch einen der besseren Running Backs der Liga, um es mal dezent zu sagen, der jetzt auch seine 1000-Yard-Saison in der Tasche hat. Die hat er ja geknackt, die 1000 Yards im Spiel gegen die Saints. Mhm. 100 Yards kann man von Devin Achane immer wieder kriegen, vor allen Dingen über seinen Speed. Er wird im Passspiel zusätzlich noch sehr stark eingebunden. Wie würdest du den stoppen mit eurer Defense?
Ja, da hoffe ich wirklich, dass er auf Jermaine Johnsons Seite laufen wird, weil er wirklich viel, viel besser ist im Run-Defense als Will McDonald. Will McDonald ist ja wirklich ein reiner Speed-Pressure. So, da hoffe ich wirklich, dass er eher die Seite nimmt, aber das wird er dann auch wahrscheinlich nach ein paar Snaps rausfinden, in welcher Seite er läuft. Die Mitte an sich mit Quinnen Williams und so weiter ist, glaube ich, relativ gut und zu. Also wenn wirklich anfällig über die Außen.
So, und dann haben wir natürlich, also wir bleiben dabei, wir haben unser Bread and Butter ist auch Devin Achane im Moment als bester Spieler. Aber wir haben natürlich mit Jalen Waddle und auch, wer immer wieder unterschätzt wird, Malik Washington. Erstmal Malik Washington, hervorragender Returner. Und zwei sehr schnelle Receiver. Und mit Darren Waller, der jetzt auch wieder zurück ist, tatsächlich auch eine Contested Catch-Waffe. Ein sehr guter Receiving Tight End. Die auch immer wieder in der Lage sind, mal eben schnell, ich sag jetzt mal, 8 bis 15 Yards über einen Pass rauszuholen, indem sie Separation über ihr vorgegangenes Route Running kreieren. Das heißt, da attackieren wir ja schön über die Line hinweg. Im Grunde genommen ist Linebacker und Safety Level so ein bisschen. Vielleicht noch Cornerbacks, je nachdem, aber da halt eben so genau in die Schnittstelle. Könnt ihr das stoppen?
Ja, ich hoffe mit Quincy Williams so, der ist ja wirklich, was Tackeln und Titans angeht, der hat ja auch seinen Speed mit. Tackeln tut er wirklich wie so ein Irrer. Manchmal denke ich auch, das machst du nicht lang, wenn du so weiter tackelst. Sherwood ist ja auch noch auf der anderen Seite da, hat den Speed, aber finde ich nicht so den Körper wie Quincy halt. So, ne? Also wenn, hoffe ich, sag ich mal, dass es mehr über Quincys Seite geht, der dann die Titans wirklich covern könnte.
Okay, und vor Waddle und vor Washington habt ihr keine Angst?
Ja, natürlich. Waddle ist natürlich immer eine Gefahr, sag ich mal so. Ne? Also mit Stevens dagegen wird ein witziges Matchup, wird mal interessant. Aber ich glaube, da hat Waddle schon die Nase vorn, sag ich mal so. Ne?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich mir so das anhöre, was du so sagst, was deine Schwächen angeht, was unsere Stärken angeht, geht es halt bei uns tatsächlich darum, am besten wieder im ersten Drive über ein ausgewogenes Pass- und Laufspiel in Führung zu gehen, dann den Schwerpunkt auf den Run zu legen, euch im Grunde genommen mürbe zu laufen und ab und zu ein paar Pässe dementsprechend einzustreuen. Und das glaube ich in dem Fall tatsächlich auch, dass der Battle for Field Position, dass der sehr wichtig sein wird. Und da sehe ich halt eben mit einem relativ guten Panther im Moment, der gut drauf ist, bei uns auf unserer Seite und halt eben Malik Washington, der ein sehr, sehr guter Returner ist, dann doch leichte Vorteile bei uns. Oder siehst du das etwas anders?
Nee, also ich sehe euch auch also als Favoriten bei dem Spiel. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. So. Also ihr habt wirklich, was das dann ja auch A-Chain, sag ich mal, mit seinem Speed und so, das kann schon wehtun, so, ne? Dass der wirklich die Lücke findet und wenn er durch ist, ist er weg. So, ne? Also den hältst du auch einfach so schnell nicht auf.
Okay, bevor wir dann mal zu Pick a Player und unseren Tipps kommen, ich habe dich jetzt mit Fragen gelöchert. Hast du denn noch Fragen an mich über die Dolphins, die ich dir beantworten kann oder soll?
Ja, wir haben ja schon viel über euren Draft, über die Zukunft von McDaniel und so weiter. Das hat mich auch wirklich mal auch ein bisschen interessiert. Mich würde jetzt einfach nur wirklich interessieren, wo denkt ihr, kommt ihr jetzt nochmal wirklich zum Ende hin? Also was ist so der Bottom und wo ist so der Top?
Also, ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, nach unserem Schedule, wir spielen jetzt gegen euch. Ich hatte mal gesagt, das ist das letzte Spiel, das wir vermeintlich gewinnen werden, weil wir spielen jetzt dann noch bei den Steelers, zu Hause gegen Bengals und Buccaneers und im letzten Spiel bei den Patriots. Da werden wir wohl nirgendwo Favorit sein. Mhm. Ich bin da so wie du, ich will jedes Spiel gewinnen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich sehe unsere größten Chancen noch bei den Bengals, eventuell, weil die eine schlechte Defense haben, in einem Shootout eventuell zu gewinnen. Bei den Bucks, weil die doch auf Receiver starke Probleme haben. Also zwei Siege könnten es tatsächlich zusätzlich noch sein. Dann landen wir irgendwo bei 8 Siegen, also im Mittelfeld. Mhm. Und das ist besser, oder das ist dann das obere Limit von dem, was wir vor der Saison eigentlich erwartet haben. Ja, und langfristig fehlt bei uns ein Rebuild an. Punkt.
Ja, meint ihr, macht auch einen Ausverkauf dann zum Ende der Saison, dass ihr wirklich guckt, was noch ein bisschen ja, Kapital bringt oder guckt ihr wirklich, dass ihr das behaltet, was ihr habt?
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich gehen. Also wir haben auch lang und breit drüber diskutiert, wie das aussieht mit wen wir bei der Trade-Line abgeben. Ausgerechnet Jalen Phillips hätten wir gehalten, weil ich sage immer, die Frage ist, welcher Spieler, wir brauchen 3 bis 4 Jahre, bis wir wieder so weit sind, vernünftig, realistisch. Welchen Spieler haben wir denn dann, der tatsächlich in 3 bis 4 Jahren für uns noch relevant ist? Und da ist Bradley Chubb zum Beispiel zu alt,
ja,
in meinen Augen. Ich glaube, dass Jalen Waddle dann immer noch seine Leistung bringen kann, dass Malik Washington da rein theoretisch immer noch sein könnte, ein Chop Robinson immer noch sein könnte, ein Zach Zieler, Defensive Tackle, spielt gerne mal länger, der kann es auch dementsprechend sein. Minka Fitzpatrick hat mit Sicherheit eine Trade-Value, den man abgeben könnte. Mhm. Aber die Frage ist halt, schafft man das? Patrick Paul will man auch noch halten. Aber die anderen Spieler sind wenig wert.
Ja.
So, und deswegen neige ich nicht dazu zu sagen, von wegen, dass wir einen Ausverkauf machen. Ich neige dazu zu sagen, okay, wir werden einige Spieler austauschen, wir werden andere Spieler holen. Das ist ja nun mal in jedem Team vor jeder Saison so, klar. Aber ein Ausverkauf, in dem wir alle Starspieler für große Picks abgeben, wird es wahrscheinlich in der nächsten Saison eher weniger geben, eher in der Saison danach, und dass wir Verträge eher auslaufen lassen, dann müssen wir halt auch unseren Cap in Ordnung bringen. Das heißt, irgendwelche Star-Einkäufe sehe ich sowieso nicht bei uns.
Nee. Wir brauchen dann wahrscheinlich auch erstmal 1-2 Jahre wirklich, um wieder oben mit anzugreifen.
Also wir haben ja eine gewisse Substanz. Also ich sag mal, mit Patrick Paul haben wir einen Left Tackle, der sich allmählich macht. Und Austin Jackson ist ein ja, leicht unterdurchschnittlicher Right Tackle, aber dann hat man in der O-Line schon mal die beiden Tackle-Positionen besetzt. So, dann haben wir natürlich mit Devin A-Chain einen Spieler, für den würde ich erwarten, dass man zum Ende oder Mitte nächster Saison tatsächlich ihn tradet, weil Running Back, gerade Speed Running Backs, kriegt einen neuen Vertrag, er braucht einen neuen Vertrag, muss bezahlt werden. Da würde ich tatsächlich tendieren dazu, ihn abzugeben, das würde mich dann auch nicht wundern. Mhm. Und ich sehe ihn halt eben auch, wenn er dann schon 7 Jahre in der Liga ist, gerade mit dem Volume, nicht mehr als den Unterschiedsspieler an, wahrscheinlich.
Ja,
das ist so der eine Punkt. Dann haben wir aber einen Waddle, einen Malik Washington auf Receiver, die ich vorhin schon erwähnt habe. So, das ist schon mal offensiv eine Achse mit 4 Spielern, auf denen man aufbauen kann.
Ja. Ja.
So, und defensiv hast du dann halt eben Shop Robinson, Kenneth Grant, Zeke Biggers, also im Prinzip die D-Line steht da, dir fehlt noch ein zweiter Edge-Rusher. Den kannst du dann tatsächlich irgendwo noch dazu holen über den Draft irgendwann in den Jahren. Wir haben jetzt Jordan Brooks als Linebacker. Du wirst auf Linebacker mit Sicherheit gucken müssen, dass du was anderes findest, auch vom Alter her dann wahrscheinlich. Wobei Jordan Brooks wirklich eine super Saison spielt. Ja, und dann hast du halt, das Problem ist tatsächlich unsere Secondary. Da hast du nicht wirklich was. Da muss man dementsprechend zugreifen. Aber du kannst halt auch nicht nur aus Starspielern arbeiten. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo man vielleicht sogar im nächsten Draft in der ersten Runde zuschlägt, in der Secondary. Mhm. Dann in der zweiten oder dritten Runde dementsprechend sich vielleicht bei einem Quarterback oder sowas bedient. Vielleicht noch einen Center, das ist ja das, was ich mir wünschen würde. Oder mal ruhig bleiben und mal gucken, welcher Spieler bis zu einem einfach fällt. Weil Lücken haben wir halt relativ viele, wo du dann einfach zuschlagen kannst. Und dann einfach mal sehen, wo das Ganze dann endet. Aber 3 Jahre brauchen wir schon, aber einen großen Ausverkauf sehe ich halt doch nicht.
Nee, finde ich gut. Finde ich gut, die Einschätzung.
Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Das Problem ist, oft kommt es ja anders, als man selber denkt, ne?
Ja. So, also ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass wir Sauce Gardner traden. Wir geben ihm gerade wirklich den größten Vertrag eines Cornerbacks und dann ein paar Wochen später tradest du ihn. Also,
ja, ich sag mal, ganz witzig ist ja nun, ich hätte nie gedacht, dass wir Micah Fitzpatrick nochmal bei uns sehen.
Nee, genau, das fand ich auch gut, weil der von den Steelers, ihr habt ihn ja damals schon zu den Steelers hin und jetzt kommen wir wieder so. Also.
Und dann an alle Hörer, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass eventuell Christian Wilkins irgendwann zu uns zurückkommen könnte. Wir mochten ihn sehr gerne. In Las Vegas ist er ja tatsächlich sehr unglücklich gewesen, ist auch entlassen worden. Er soll mal seine Verletzung auskurieren. Und warum nicht? Junge, komm zurück. Geringer Veteran-Vertrag und wenn du dich beweist, kriegst du einen besseren Vertrag. Immer her damit. Warum nicht?
Ja, ich mag auch Spieler, die sich wirklich schon bei den Teams bewährt haben. Einfach so. Bestes Beispiel bei uns war ja auch den Edge-Rusher, den wir zu den Eagles rüber getradet haben, Bryce Huff. Auch im Schatten seiner selbst da drüben so, ne? Bei uns wirklich ein guter Third-Down-Edge-Rusher mit wirklich guten Sackzahlen und bei den Eagles wirklich, ja, keine Rolle. So, ne? Also den würde ich auch wirklich, wenn er mich hört, komm gerne wieder, du bist immer noch willkommen, dein Trikot habe ich immer noch.
Okay, dann lass uns doch mal in unseren Roster gucken. Gibt es denn einen Spieler, wo du sagen würdest, ich sag jetzt mal unabhängig vom Gehalt, den du für den Rest der Saison und vielleicht noch für die nächste Saison gerne bei euch im Kader hättest?
Ja, also den ihr auch schon einmal definitiv getradet hat, der vielleicht auch wirklich noch ein bisschen Trade Value bringen würde, wäre für mich der Minka Fitzpatrick. Wirklich guter Spieler. Unsere Safeties sind nicht so gut und ich hätte ihn gerne bei den Jets.
Schön zu hören. Könnt ihr für den First Round Pick auch wieder haben. Oder sagen wir mal so, Third Round Pick und ihr gebt mir den Spieler drauf, den ich jetzt auswähle. Mhm. Mal gucken, ob ihr das machen würdet. Und zwar nehme ich einen Spieler, Rico wird sich jetzt freuen, der früher in Wisconsin gespielt hat, bei dem College. Mhm. Joe Tippmann.
Oh. Euer Center. Oh, ja, das ist natürlich Tippmann.
Ihr gebt uns Tippmann und einen Drittrunden-Pick und dafür kriegt er Fitzpatrick.
Oh. Müsste ich wirklich mal in mich gehen? Würde ich jetzt nicht Nein sagen.
Ja. Wie ist Tippmann bei euch? Spielt er? Also ich mochte ihn Pre-Draft sehr gerne. Mhm. Ich weiß nicht, wie er jetzt bei euch dementsprechend performt.
Bei uns ist es jetzt einfach so, er hat ja AVT ersetzt. Als er seine Verletzung hatte, ist er rübergewechselt auf Guard. Macht einen super Play da. Kann sowohl auch Center spielen. Also ja, ich mag ihn gerne. Ich bin froh, dass er da ist. Deshalb wäre schon, ihn abzugeben, die O-Line wieder zu schwächen dadurch, weil LVT hält einfach ja nicht die Saison immer durch. Schwierig, schwierig, aber wäre wirklich ein cooles Gedankenspiel einfach mal.
Okay, dann haben wir jetzt im Prinzip unsere Spieler getauscht. Ich habe noch einen Trickpunktenpick eingesammelt, auch hier wieder an alle Hörer, sagt mir, was ihr davon halten würdet. Wir sind 2,5 Punkte Favorit gegen euch. Das Over-Under liegt bei 41,5 Punkte. Wir tippen wie immer gegen den Spread. Marvin, gewinnt ihr mit welchem Spread und knacken wir das Over oder bleiben wir drunter?
Ich glaube, wir bleiben drunter und wir gewinnen, also die Jets, ich kann nicht gegen die Jets tippen, wir gewinnen mit 3.
Also ich kann gegen die Dolphins tippen, tue ich in dem Fall aber nicht. Ich habe ja vorher schon gesagt, von wegen, dass das Spiel der Jets das einzige Spiel ist, das wir gewinnen. Und ich sag mal so, selbst wenn ich einer wäre, der sagen würde, wir tanken, die Spiele gegen die Jets will ich immer gewinnen. Ist tatsächlich so. Ja. Die Division-Rivalen, das geht gar nicht. Tatsächlich glaube ich an das Over. Ich glaube, dass wir relativ viel punkten werden. Mhm. Dass wir aber auch euch nicht bei absolut wenig Punkten halten werden. Ich glaube also over 41,5 Punkte. Den Spread sehe ich allerdings mit 10 Punkten bei uns.
Ah, okay.
Ja, ich glaube, dass wir das mit 10 Punkten gewinnen. Ich glaube, dass wir früh in Führung gehen und das Spiel und die Uhr dann kontrollieren und immer wieder eine Schippe drauflegen können, während wir euch quasi Mürbe machen.
Ja, ja, das müssen wir mal gucken, weil wir sind ja auch haben jetzt, glaube ich, erst im letzten Spiel das erste Mal im ersten Drive auch gepunktet. Sonst war es echt immer erst hinten raus, wo wir wirklich die Spiele entschieden haben.
Marvin, nochmal vielen, vielen Dank, dass es so kurzfristig möglich war. Wir haben jetzt Freitagabend. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Freitagabend noch einen Gast kriegen. Vor allen Dingen, nachdem es vorher tatsächlich da auch so ein Chaos gab und du quasi den ganzen Abend oder sogar zwei auf uns gewartet hast und keiner sich gemeldet hat. Deswegen nochmal echt tausend Dank. Ein großes Shoutout an dich. Großen Shoutout an die Gangrene Germany. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ja, also ich bedanke mich auch, Micho, für die Einladung. War immer wieder cool, mit euch mal zu sprechen. Ist wirklich eine Fanfreundschaft hier zwischen uns und ich bin immer wieder gerne da, wenn ihr mich braucht.
In dem Sinne, stay tuned und find's ab.